NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. August 1996. Der Todestag des Dirigenten Sergiu Celibidache.
Ich kann Bedingungen schaffen, dass sie zum Transzendenz kommen. Und keiner mir bekannte andere. Die sind an der Materie festgebunden. Und ich bin's nicht.
Der Dirigent Sergiu Celibidache glaubt an seine magischen, an seine überirdischen Fähigkeiten. Das Ergebnis höchster Anstrengung.
Er hat ein Leben lang sehr, sehr viele Proben gefordert von den Orchestern, wo er engagiert war. Die Probenarbeit letztendlich bestand darin, dass man dem Orchester eigentlich beigebracht hat, dass jeder Musiker seine Funktion im Ganzen erfüllen lernt. Also ein bisschen so wie ein Kammermusikprozess, bloß halt mit 50 oder 100 Leuten.
Der Münchner Dirigent Franz Schottky war 6 Jahre lang Privatschüler von Sergiu Celibidache.
Celibidache hat oft gesagt, es gibt unendlich viele Neins in der Probe. Also nicht so laut, nicht zu leise, nicht zu hoch, nicht zu tief. Aber wie es letztendlich richtig ist, es gibt nur ein Ja.
Nicht so, nicht zu schnell, nicht zu hoch, nicht zu laut und so weiter. Nicht. Was es sei, ist es absolut nicht weiter definierbar.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man es nicht machen kann und eine, wie es dann richtig funktioniert.
Musik ist eine Augenblickskunst, ihr Klang vergeht. Für Sergiu Celibidache gibt es beim Aufführen von Musik keine 2 gleichwertigen Interpretationen, sondern nur eine absolute, die zwingend richtige, die sich aus den Noten ergibt, und zwar seine eigene.
Als die Idee der Interpretation, man konnte das so oder so, als die verschwunden ist und haben gesehen, es gibt eine Gesetzmäßigkeit, zu der wir alle gehorchen, da war ich auf dem richtigen Weg.
Hat der Dirigent Sergiu Celibidache den Stein der Weisen gefunden?
Nicht, es ist schön, schön ist polyvalent. So ist es. Aus dieser Betrachtung kommen unglaubliche Konsequenzen. Die Menschheit hat bis heute noch nicht erfahren, dass Musik nicht nur schön ist, Musik ist wahr.
Celibidache, der Philosoph.
Wissen ist Vergangenheit bezogen. Technik ist Vergangenheit bezogen. Wollen ist Zukunft bezogen. Lassen Sie das alles zu Hause. Und dann werden Sie vielleicht etwas erleben. Nicht, was Celibidache getan hat, sondern was in Ihnen ewig anwesend ist. Das ist das göttliche Licht.
Die höchste menschliche Erleuchtung, das göttliche Licht. Sergiu Celibidache greift nach den Sternen.
Ich bin ständig im Dienste der Partitur als Testament eines Menschen, der sich nicht mehr wehren kann.
Der Dirigent, der Vollstrecker des Komponisten. Celibidaches Persönlichkeit ist schillernd. Am 11. Juli 1912, vor bald 100 Jahren, geboren im Nordosten Rumäniens als Sohn eines musikbegeisterten griechischstämmigen Offiziers. Sergiu hat 4 Geschwister. 1936 kommt er zum Studium Musik und Philosophie nach Berlin. Seine Karriere beginnt im Sommer 1945. Deutschland ist zerstört. Wilhelm Furtwängler, der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, gilt als politisch belastet und darf sein Orchester vorerst nicht weiter leiten. Der junge Celibidache, der einen von der russischen Besatzungsmacht angeregten Dirigierwettbewerb gewonnen hat, darf bis zur Rückkehr Furtwänglers die Berliner Philharmoniker dirigieren in 414 Konzerten. Im Jahr 1946 steht die 7. Sinfonie von Schostakowitsch auf dem Programm. Ein Zuhörer erinnert sich.
Er stand vor dem Orchester, schlank, groß, eine interessante, faszinierende Erscheinung mit langem, schwarzen, leicht gewelltem Haar, das er sich immer wieder aus der Stirn streichen musste. Er dirigierte mit weit ausholenden, geradezu beschwörenden Gesten und zog alle in seinen Bann. Hörer wie Musiker, die ihr Letztes geben mussten, so wie ja auch er sich bis zur vollständigen Erschöpfung verausgabte. Nach den letzten Takten Erschütterung, langes Schweigen, aus dem sich erst zögernd der Beifall löste, um dann allerdings in einen Jubel ohnegleichen zu münden.
Wilhelm Furtwängler, eine Generation älter als Chedi Bidake, ist einer der großen Dirigenten der 1920er und 30er Jahre. Er prägt Chedi Bidakes Herangehensweise an die sinfonische Musik. Der Jüngere bewundert Furtwängler.
Was war bei ihm dieses enorme Können? Für eine unglaubliche Vielfalt, die er schuf durch seine Person, durch sein Denken und durch seine Sensibilität, hat er genau das richtige Tempo. Was seine Tempi glaubhaft machten, war das Reichtum an Ausdruck.
Chedi Bidake sieht sich in dieser Dirigiertradition. Sein ehemaliger Schüler, der Dirigent Franz Schottky.
Diese Art des reichen, breiten Ausmusizierens, die Phrasen eben ja, vermenschlichen, einen großen Zusammenhang darstellen des Kammermusikmachens und so weiter. Das hat er sicher in besonders exemplarischer Weise in unsere Zeit noch reingetragen und ich finde es schon als große Verantwortung, auch ein Stück davon weiter noch tragen zu können.
Als die Berliner Philharmoniker nach Furtwänglers Tod im Dezember 1954 einen neuen Chefdirigenten wählen, entscheiden sie sich jedoch für Herbert von Karajan. Eine schmerzliche Niederlage, die Sergiu Chedi Bidake lange nicht verwindet. Es folgen Wanderjahre mit Stationen in Kopenhagen, Stockholm und Stuttgart. Sesshaft wird Chedi Bidake dann ab 1979 bei den Münchner Philharmonikern. Er leitet das Orchester bis zu seinem Tod am 14. August 1996, heute vor 15 Jahren. In ihren Glanzstunden führen die Münchner Philharmoniker und Sergiu Chedi Bidake nicht bloß eine glückliche Ehe, sondern sie sind eine symbiotische Einheit.
Wenn ich so in mein Leben zurückschaue und ich kann mich an keine Aufführung erinnern, wo das alles so gestimmt hat wie bei euch. Und ob für Chedi Bidake oder gegen Chedi Bidake, jeder spielt mit dem ganzen Herzen. Und das ist sehr erfreulich.
Was Chedi Bidake eigentlich versucht hat und, denke ich, auch geschafft hat, gerade in den letzten Jahren, war, dass die Münchner Philharmoniker wie ein Mann gespielt haben. Also es war wirklich Kammermusik mit 100 Leuten sozusagen.
Vor allem seine Bruckner-Sinfonien überwältigen das Publikum.
Was reizt mich bei Bruckner? Die Möglichkeit, zur Transzendenz zu kommen, über den Klang zu kommen.
Zur damaligen Zeit, in den letzten Jahren von Chedi Bidake, glaube ich, konnte kaum ein Orchester auf der Welt mithalten mit der Geschlossenheit dieses Klanges. Das war die große Stärke.
Ich muss das Orchester warm halten und wach halten für einen Stil, was ich als unbescheidener Mensch, als Deutsch definiere. Es ist das deutscheste Orchester, was es gibt.
Chedi Bidake operiert liebend gern mit Superlativen.
Es ist etwas ganz anderes bei Bruckner. Ist auch der größte Sinfonist der ganzen Musikgeschichte. Das weiß die Welt auch nicht. Nur Hugo Wolf hat es gewusst, als er nach der 8. sagte, ja, das ist der größte Sinfoniker.
dieser Weg, den das Orchester unter Cheribidake genommen hat, war schon ungeheuerlich. Also in 17 Jahren sind sie eigentlich in die Weltspitze aufgestiegen durch diese Art des Musizierens.
Und Cheribidake, der dirigierende Philosoph, hat doch einen ernstzunehmenden Tick. Musik ist für ihn nur live gespielt wirklich erfahrbar. Sein Schüler Franz Schottky.
Als junger Mann, wie ich mit 20 hinkam, habe ich gehört, wir sollen keine Aufnahmen hören und so weiter. Er hat immer gesagt, das ist wie mit einem Foto von Brigitte Bardot tanzen, anstatt mit Brigitte Bardot selber. So ist der Unterschied zwischen eine Platte hören und im Konzert sein.
Cheribidake selbst bringt es so auf den Punkt.
Seitdem es Platten gibt, gibt es gar keine Künstler.
Mitschnitte seiner Konzerte mit seinen Münchnern können erst nach dem Tod des Chefdirigenten veröffentlicht werden. Auffallend ist, wie langsam er die Stücke nimmt. Im Konzertsaal hat Franz Schottky es anders erlebt.
Da war damals César Franck, die Moll-Symphonie. Ich hatte, glaube ich, 7 oder 8 Proben mitgemacht als Zuhörer und dann 4 Konzertaufführungen. War sehr, sehr begeistert von dem Stück. Und dann saß ich mit meinen Eltern beim Abendessen eine Woche später und dann kam das im Radio und plötzlich war alles zu langsam. Aber das war eine Aufnahme von dem Tag, wo ich drin war. Und das war genau der Effekt, den er eben gefürchtet hat.
Cheribidake zieht aus diesem Grund die Konsequenz, keine Schallplattenverträge abzuschließen. Anders als seinem Konkurrenten Herbert von Karajan geht es ihm nicht um seine Präsenz in den Medien und auch nicht um das große Geld. Ganz im Gegenteil. Cheribidakes Mission ist eher eine religiöse, weltentrückte.
Ich habe mich sehr mit dem Zen befasst. Einmal frug ein Schüler seinen Meister, was liegt hinter dem Denken? Und der Patriarch antwortet, die Wirklichkeit. Und das ist das, was auf mich am tiefsten bis heutzutage eingewirkt hat. Also, dass das Denken nicht Zugang hat zu dem, was uns wirklich bewegt und berührt.
Diese Haltung macht ihn zum Außenseiter-Dirigenten. Und das bleibt er, trotz vieler enthusiastisch gefeierter Konzerte in aller Welt.
Er war eine Figur, die sehr stark polarisiert hat. Also auch im Orchester war es ähnlich wie beim Publikum sehr geteilt. Also die eine Hälfte der Leute war geradezu glühend vor Begeisterung, während die andere Hälfte, ich möchte jetzt nicht sagen hasserfüllt, aber doch sehr ablehnend war.
Etwas anderes kann Cheribidake auch kaum erwarten, wenn er Karajans kommerziellen Erfolg mit dem von Coca-Cola vergleicht oder einen namhaften Musikkritiker aus München als Ignoranten und Kastraten verunglimpft.
Für uns war es so, dass wir, solange man da in dem Bann stand, natürlich versucht hat, das Kritiklose alles zu übernehmen. Und mit dem Laufe der Jahre hat man natürlich viele Dinge relativiert und sieht vieles anders. Aber es war schon auch bewundernswert, jemanden zu sehen, der eben keine Rücksicht nimmt auf solche Beschädigungen, die er dann wiederum dadurch erfahren kann.
Im Jahr 1990, kurz nach dem Ende des Kommunismus in seinem Heimatland Rumänien, unternimmt Cheribidake eine Konzertreise dorthin.
Man hat ihm, hat man sich zumindest in unseren Kreisen erzählt, damals sogar die Staatspräsidentschaft angeboten von Rumänien, aber das war nichts für ihn. Er war nun Musiker mit Leib und Seele und wollte kein Politiker werden, aber es hat ihn sehr berührt, alles was dort geschehen ist, und er hat versucht zu helfen, wo er konnte.
Doch viel Zeit hat er nicht mehr. Cheribidake stirbt mit 84 Jahren auf seinem ländlichen Anwesen einer ehemaligen Mühle in der Nähe von Paris. James Devine und später Christian Thielemann übernehmen sein Orchester. Im kommenden Jahr soll der 82-jährige Lorin Marcel Chefdirigent der Münchner Philharmoniker werden und den Ruhm des Orchesters mehren. Doch noch immer weht der Geist Cheribidakes bei den Münchnern.
Jetzt inzwischen empfindet man stärker den Verlust, den so eine patriarchalische Gestalt auch für München hatte, auch als Generalmusikdirektor. Er hat sich eben wirklich als verantwortlich für die Musik der Stadt irgendwie empfunden und er hat dieses Amt, glaube ich, sehr, sehr gut ausgefüllt.
Sergiu Cheribidake ist der Welt nie so ganz abhanden gekommen.
Ich bin nicht bitter, ich bin ein Realist. Wir sind an der Musik vorbeigegangen. Man versteht Musik nicht, man erlebt sie.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an Sergiu Cheribidake, der am 14. August 1996 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.